Im ersten Teil der Arbeit bemühen wir uns, die Bedeutung der Probleme der Sprachphilosophie für den Marxismus als Ganzes zu begründen. Diese Bedeutung ist, wie wir schon gesagt haben, noch lange nicht in genügendem Maße gewertet. Dabei befinden sich die Probleme der Sprachphilosophie an der Grenze einer Reihe äußerst wichtiger Gebiete der marxistischen Weltanschauung, die gegenwärtig in unserer Öffentlichkeit große Beachtung finden. Man muss noch unbedingt hinzufügen, dass in allerjüngster Zeit, sowohl in Westeuropa als auch bei uns in der UdSSR, die Probleme der Sprachphilosophie ungewöhnlich scharfe und prinzipielle Bedeutung erlangen. Man kann sagen, dass die gegenwärtige bürgerliche Philosophie sich unter dem Zeichen des Wortes zu entwickeln beginnt, wobei diese neue Richtung im philosophischen Denken des Westens noch in ihren Anfängen liegt. Ein heftiger Kampf wird um das Wort und seinen systematischen Platz geführt, ein Kampf, dessen Analogie man nur im mittelalterlichen Streit zwischen Realismus, Nominalismus und Konzeptualismus finden kann. Und wirklich, die Tradition dieser philosophischen Richtungen des Mittelalters beginnt bis zu einem gewissen Grade im Realismus der Phänomenologen und dem Konzeptualismus der Neokantianer wieder aufzuleben. In der Linguistik, in der Sprachwissenschaft selbst, erwacht nach der positivistischen Angst vor allem Prinzipiellen bei der Formulierung wissenschaftlicher Probleme und der für den späten Positivismus charakteristischen Feindlichkeit gegenüber allen Fragen der Weltanschauung das klare Bewusstsein ihrer allgemeinphilosophischen Voraussetzungen und ihrer Verbindungen mit anderen Wissensgebieten. Im Zusammenhang damit wird auch die Krise spürbar, welche die Linguistik durchmacht, weil sie nicht imstande ist, allen diesen Ansprüchen zu genügen. Den Problemen der Sprachphilosophie innerhalb der Einheit der marxistischen Weltanschauung ihren Platz zuzuweisen, das ist die Aufgabe des ersten Teils dieses Buches. Deswegen beweist der erste Teil nichts und gibt keinerlei abgeschlossene Antworten auf die dort aufgeworfenen Fragen. Uns interessieren hier nicht so sehr die Verbindungen zwischen den Erscheinungen, als vielmehr die Verbindungen zwischen den Problemen. Der zweite Teil versucht, das Hauptproblem der Sprachphilosophie, das Problem des realen Seins sprachlicher Phänomene, zu lösen. Dieses Problem ist die Achse, um die sich die wichtigsten Fragen des philosophisch-linguistischen Denkens der neueren Zeit drehen. Zu ihm als zu ihrem Zentrum führen solche grundlegenden Probleme wie das Problem der Sprache, das Problem der sprachlichen Interaktion, das Problem des Verstehens, das Problem der Bedeutung und andere. Natürlich konnten wir bei der Lösung des Problems selbst nur die wichtigsten Wege andeuten. Eine ganze Reihe von Fragen bleiben nahezu unberührt. Eine ganze Reihe von in der Darlegung angedeuteten Fäden werden nicht bis zum Ende verfolgt. Doch anders kann es in einem wenig umfangreichen Buch nicht sein, das fast als erstes versucht, sich diesen Problemen vom marxistischen Standpunkt zu nähern. Der letzte Teil der Arbeit ist die konkrete Untersuchung einer Frage aus der Syntax. Die Grundidee unserer ganzen Arbeit, die produktive und gesellschaftliche Natur der Äußerung, bedarf der Konkretisierung. Es ist unumgänglich, ihre Bedeutung nicht nur im Bereich der allgemeinen Weltanschauung und der prinzipiellen Fragen der Sprachphilosophie zu zeigen, sondern auch an speziellen Einzelfragen der Sprachwissenschaft. Denn ist eine Idee wahr und produktiv, muss sich diese Produktivität ganz und gar erweisen. Doch auch das Thema des dritten Teils, das Problem der Äußerung, hat für sich genommen große Bedeutung, die weit über die Grenzen der Syntax hinausgeht. Denn eine ganze Reihe äußerst wichtiger literarischer Erscheinungen, die Rede des Helden, überhaupt die Konstruktion des Helden, der Skatz, die Stilisierung, die Parodie, sind lediglich unterschiedliche Brechungen der fremden Rede. Das Verstehen der fremden Rede und der sie leitenden Gesetzmäßigkeiten ist eine notwendige Bedingung für die produktive Ausarbeitung aller von uns aufgezählten literarischen Erscheinungen. Außerdem ist die im dritten Teil aufgeworfene Frage selbst in der russischen linguistischen Literatur überhaupt noch nicht bearbeitet. So wurde das Phänomen der uneigentlichen direkten Rede, die schon bei Puschkin vorkommt, noch von niemandem erwähnt oder beschrieben. Die vielfältigen Modifikationen der direkten und indirekten Rede sind überhaupt noch nicht erforscht. Unsere Arbeit bewegt sich also in der Richtung vom Allgemeinen und Abstrakten zum Besonderen und Konkreten. Von allgemeinphilosophischen Fragen gehen wir zu allgemein linguistischen über und von da aus schon zu einer speziellen Frage, die an der Grenze von Grammatik, also Syntax und Stilistik liegt.